Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich willkommen zu Wortsalon Schlitz, Episode 22. Heute das fröhliche Wohnzimmer. Ein in jeder Hinsicht besonderer Ort. In unserem Podcast interessieren wir uns ja immer wieder für besondere Orte der Literatur und auch der Literaturproduktion. Und heute blicken wir in ein ganz besonderes, ich möchte mal sagen, fast Universum oder ein Miniversum der Literatur. Genau genommen reisen wir mit unserem virtuellen Frisiersalon nach Wien und schauen in das fröhliche Wohnzimmer. Dort treffen wir das Autorinnen-Künstlerinnen-Duo Ilse Kielitsch und Fritz Wittheim. Und wir hoffen, dass sie uns sicher durch ihr verwinkeltes und vielfach verästeltes Wohnzimmerprojekt geleiten und uns ein paar interessante Ecken und Besonderheiten dieses Wohnzimmers zeigen und erklären.
Ja, herzlich willkommen, Fritz und Ilse. Ich freue mich sehr, dass ihr heute in unserem Podcast Wortsalon Schlitz zu Gast seid. Ihr habt vielfach gemeinsam, aber auch solo eigene Gedichte, Romane, Graphic Novels produziert, macht Filme, Radioprojekte, Mail Art, habt eine Band, ich weiß nicht, ob sie noch existiert, einen Verlag, eine Zeitschrift und seit 25 Jahren arbeitet ihr an einem unermüdlichen, ungewöhnlichen, autofiktionalen, autobiografischen Projekt im Verwicklungsroman. Man kann also sagen, ihr seid so eine künstlerische Institution. Ilse, du bist sogar, glaube ich, eine echte Präsidentin mittlerweile. Ne? Präsidentin der Grazer Autorenversammlung, die witzigerweise ihren Sitz in Wien hat, aber trotzdem Grazer Autorenversammlung heißt.
Autorinnen-Autorenversammlung,
genau. Ja, schön, dass ihr quasi den Weg in unseren Frisiersalon gefunden habt.
Ja, danke für die Einladung. Ich sag noch was zum Frisiersalon, wenn ich darf, weil wir ja unser fröhliches Wohnzimmer auch 16 Jahre lang in einem alten Frisiersalon hatten, nämlich in Form des Glücksschweinmuseums. Da hatten wir ja einen Frisiersalon gemietet und dort haben unsere damals ungefähr 1000 Glücksschweinchen ein Zuhause gefunden und zugleich war es aber auch so ein Ort der Begegnung, der literarischen Begegnung, der kollegialen Begegnung und auch halt der Begegnung mit zufällig hereinschneienden Passantinnen und Passanten.
Gibt es aber denn sonst noch besondere Beziehungen von euch zu Frisuren oder Friseuren?
Eigentlich bin ich in meinem Leben sehr selten bei einem Friseur, Friseurin gewesen und eigentlich nur in dem Kontext, dass ich einmal unbedingt locken wollte. Und dazu braucht man einen Menschen, der das kann oder die das kann und auch die Chemie dazu, über die Chemie verfügt. Und so kam ich zu Dauerwellen. Und das war lustig, weil ich halt wirklich von Locken geträumt und sie mir gewünscht habe und dann waren sie halt da. Und naja, und dann habe ich mir aber gedacht, sehr oft will ich das nicht machen mit der Chemie am Kopf. Und seither schneidet es mir der Fritz.
Wir schneiden es eigentlich gegenseitig. Also ich glaube, wir sind selbst die Friseure und die Friseurinnen. Ich glaube, ich war seit meiner Kindheit also nicht mehr wirklich beim Friseur, in einem Friseurladen.
Wie ist es sonst mit Äußerlichkeiten, mit Kleidung? Wie wichtig ist euch Mode oder spielt Mode in eurem Leben, eurer Kunst eine Rolle?
Mode im engeren Sinn nicht. Also im weiteren Sinn natürlich überlegt man sich, bisschen was man anzieht und so. Wir kaufen Quant eigentlich grundsätzlich fast nur mehr Secondhand. Mag sein, dass es irgendwo noch was gibt, was neu gekauft ist oder was Freunde für uns gemacht haben. Das Leiberl, das ich jetzt anhabe, hat ein Freund für uns kopieren lassen. Da ist halt ein Schwein drauf. Also es gibt dann halt so Sachen, die schon neu sind. Aber im Wesentlichen würde ich sagen, versuche ich Quantkäufe eher sehr, sehr sparsam zu betreiben. Was ich gern habe, ist, dass die Sachen bunt sind. Also wir sind sicher, gehören sicher zu den bunten Und deswegen erkennen uns auch Leute, ich glaube, die Menschen erkennen uns oft auf der Straße wieder oder aus Geschäften, dass wir schon da waren, weil wir immer so bunt angezogen sind. Also wir haben wirklich sehr viel bunte und verschiedene Farben und so Sachen, ja.
Naja, wir haben uns ja auch gewissen Szenen zugefühlt und da ist es natürlich so, dass man sich auch der dementsprechenden Mode kleidet. Wenn man sich in einer Punkszene bewegt, dann schaut man auch oder versucht, in der Lederjacke aufzutreiben und die zu gestalten. Also man macht auch zum Teil die Mode selbst natürlich. Man kauft nicht alles neu, das hat ja auch den Idee von Punk widersprochen, dass man die Sachen neu kauft, sondern man kauft alte Sachen, sucht alte Sachen und versucht sie dementsprechend zu gestalten. Mhm. Insofern ist man auch irgendwo selbst der Modeschöpfer. Also, oder früher in meiner Jugend, wie ich noch auf Werft Glamrock, hat man sich auch, man hat sich helle Hosen gekauft, die selbst bemalt und man hat eigentlich seine eigene Mode kreiert. Nicht nur die eigene, man wollte sie natürlich auch zugehörig fühlen zu diesem Zentrum.
Genau, du hast es schon gesagt, also Punk hat eine gewisse Rolle gespielt für euch auch als Idee. Und Punk war ja in gewisser Hinsicht auch eine Modebewegung. Ja, also Malcolm McLaren und Vivienne Westwood hatten ja quasi ihren Modeladen. Hat euch das dann eben auch so inspiriert, so diese Art von Auffassung von Punk?
Also ich denke mal, Mode spielt natürlich bei jeder Bewegung eine Rolle. Ob jetzt wirklich der McLaren und die Westwood so wichtig waren für die Bewegung des Punk, weiß ich nicht, würde ich anzweifeln. Da gibt es natürlich viele Geschichten darüber, wie Punk entstanden ist. Außerdem ist natürlich der Unterschied zwischen US-amerikanischen und englischen Punk, wo die Geschichte dann wieder ganz anders abgelaufen ist. Aber Mode ist natürlich ein Teil jeder Bewegung. Und jede Bewegung bildet auch ihre eigene Mode aus, ihren eigenen Style. Und das macht ja Mode aus. Also ich sehe Mode nicht als etwas, was von irgendwelchen Leuten jetzt speziell gestylt wird oder gemacht wird, sondern ich denke, Mode ist etwas, was aus einer Gruppe herauswächst. Also es ist ein Wiedererkennungszeichen und auch ein Zusammengehörigkeitszeichen. Aber naja, vielleicht
und das ist, glaube ich, auch was, das meine ich mit Mode in einem weiteren Sinn gesehen, wie der Körper in der Öffentlichkeit sozusagen sich bewegen kann und wie er den Raum für sich auch mitgestaltet, indem er einfach da ist auf seine eigene Körperlichkeit, in seiner eigenen Körperlichkeit. Also das halte ich schon für wichtig,
ja. Mode ist ja durchaus auch was Politisches. Ich finde auch gerade in der Frauenbewegung ist Mode etwas, was sehr viel darüber aussagt, wie wir unsere Körper in der Öffentlichkeit inszenieren und auch welche Bewegungsfreiräume wir uns damit verschaffen.
Und auch ein Zeichen, dass wir nicht allein sind. Dass wir das nicht allein darstellen, sondern dass wir wo zugehörig sind.
Und auch ein Zeichen, dass wir wo nicht zugehörig sind. Also sozusagen, also dass wir uns auch abgrenzen gegen andere und oft nicht gut gesonnene politische Bewegungen und so und das auch ausdrücken wollen. Also insofern auf jeden Fall was Politisches.
Jetzt umhüllt die Kleidung ja eure Körper, aber ihr selbst seid als künstlerisches Paar ja auch noch umhüllt von Räumen, nämlich von eurem Wohnzimmer, was natürlich etwas mehr ist als nur das Wohnzimmer. Das fröhliche Wohnzimmer nennt ihr euer Projekt. Was ist es eigentlich, das fröhliche Wohnzimmer? Es ist ja mehr als nur ein Raum.
Historisch entwickeln sich die Dinge oft anders, als man es plant, weil von der Band, die es war, von der Edition, die es war, ist es immer mehr auch zu unserem Leben geworden. Also es ist mehr als ein Raum, in dem wir leben, sondern es ist auch was, was wir durch unser Leben ausdrücken. Und ich glaube, dass schon auch ein Faktor war halt, das mit dem Privat und politisch auch ein bisschen zu vermischen, am privaten Raum doch als öffentlichen Ort zu definieren, aber auch als Ort des Zusammenkommens. Also es hat so viele Facetten. Fröhlich damit meinen wir jetzt nicht so einfach, dass wir gern lachen, das auch, aber es ist schon auch sozusagen eine Art von Gegenfröhlichkeit, die sich dem ganzen Weltgeschehen versucht entgegenzustellen. Und auch diese Frage zu stellen, wie kann man Glück und Heiterkeit gewinnen in einer Welt, die, ja, sagen wir so, dem Glück und auch der Heiterkeit nicht unbedingt viel Raum gibt. Wie können wir einerseits doch noch die Hoffnung aufrechterhalten, dass die Welt änderbar ist in unserem Sinne, zugleich auch für uns sowas wie individuelles Glück auch greifbar machen und nicht nur für uns, sondern überhaupt als Möglichkeit in den Raum zu stellen.
Einverstanden. Aber das fröhliche Wohnzimmer, das war als Name ursprünglich gar nicht geplant. Also das ist uns mehr oder weniger zugeflogen. Er ist uns eigentlich so zugeflogen, dass unsere erste Veröffentlichung als Band, der hat das für Magen-Darm-Trakt geheißen, das war eine Kassette, der hat Wurmfortsatz geheißen. Und da war eine Besprechung in einer Musikzeitschrift und die haben geschrieben, Musik aus dem fröhlichen Wohnzimmer. Und wir haben sich gedacht, was soll das heißen? Also wir haben es ja irgendwie als Punk und Industrial Band begriffen und die Musik war eher düster. Es ist uns am Anfang sehr merkwürdig vorgekommen und wir haben länger gebraucht, bis wir diesen Begriff für uns eigentlich wirklich positiv umdeuten konnten und eigentlich auch zu unserer Kraft machen konnten und ihn dann für alles übernommen haben.
Das heißt, am Anfang war eigentlich auch die Musik. Und wie kam dann die Literatur in dieses Projekt hinein?
Die Literatur kam durch die Ilse. Ich habe vorher eigentlich keine Literatur. Also ich habe ein paar Songtexte geschrieben, komme eigentlich eher von der bildnerischen Seite her und von der Musik her. Die Literatur habe ich eigentlich erst für mich im Besitz genommen, also als Selbstschreibender. Ich habe früher schon über Dadaismus gesammelt und viel gelesen. Das nicht, aber zum Schreiben angefangen habe ich eigentlich erst, wie ich die Ilse kennengelernt habe.
Ich wollte halt Schriftstellerin werden und ich wollte halt eigentlich immer oder als junges, sehr junges Mädchen schon Schriftstellerin werden. Es war wirklich ein großer Wunsch von mir, weil mich Sprache und auch das Lesen und Bücher halt wahnsinnig fasziniert haben, schon, also seit ich halt lesen kann. Ich habe es fast nicht glauben können, dass mir das wirklich gelingt und habe natürlich auch viel Glück gehabt, und indem ich richtige und die hilfreichen Menschen halt getroffen habe. Also es war sicher nicht nur, weil ich so toll bin, aber das natürlich auch. Also ich habe wirklich sehr viel auch an Energie und Entwicklung der Sprache in diesen Wunsch gelegt, in diese Verwirklichung von dem Wunsch.
Aber ihr habt ja dann relativ schnell, glaube ich, auch einen Verlag, also einen Kleinverlag gegründet. Also ist das dann so eine Kombination gewesen, dass ihr gedacht habt, naja, wenn man noch einen eigenen Verlag hat, dann geht das irgendwie auch einfacher mit der eigenen Schriftstellerei? Oder war das Versuch, irgendwie sich zu vernetzen? Oder warum die Edition, das fröhliche Wohnzimmer, dann als nächsten Schritt?
Naja, die Bin, das war 81, der Name ist 82 zu uns gekommen und mit der Edition haben wir angefangen, glaube ich, 86. Und das erste war eigentlich eine Zeitschrift, wo wir hauptsächlich uns beide veröffentlicht haben und Gäste eingeladen. Ich habe dann die Zeitschrift umkonzipiert und sie weiter geöffnet und die bis 2000, glaube ich, weitergemacht. Und der Verlag war eigentlich die Idee, dass man eigentlich auch andere Leute fördert. Wir haben ja dazu mal schon viele Künstler, Künstlerinnen gekannt, Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Und der Weg zu einem Verlag oder Verlag finden ist gerade in diesem Bereich, wo wir arbeiten, wo wir keine Romane schreiben und nicht erzählerisch oder wenig erzählerisch arbeiten, sehr schwierig. Und da haben wir sich gedacht, okay, wir machen einfach einen Verlag. Und haben dann das erste Buch gemacht und sind fast pleite gegangen. Wir haben dann ziemlich viel Schulden angehäuft über die Jahre. Das war damals noch Schilling, ich glaube bis zu 80.000 Schilling ist das gegangen. Irgendwann haben wir es dann gelernt, wie es funktioniert und wie man auch um Förderungen einreichen kann. Das war alles einfach ein Lernprozess. Aber im Vordergrund ist immer gestanden, dass wir nicht nur unsere Literatur fördern, sondern Literatur fördern, die uns irgendwie förderungswürdig oder die in unserem Sinne eigentlich einen Beitrag zu einer, sagen wir es einfach so, besseren, gerechteren Welt darstellt. Das war aber jetzt nicht implizit politische Literatur, wie man sich vorstellt, dass die Leute gesagt haben, klar in ein Gedicht oder ein Ballade, was nicht passt, wie Brecht. Das ist ein Weg unserer variierte Experimentelle, wo das Politische auch im Spiel mit der Sprache und im Umgang mit der Sprache zutage treten sollte. Und wir haben dann eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, ein paar hundert, 150 Einzelpublikationen von der Dorn. Und der Dorn, wir haben eigentlich das Glück gehabt, dass wir unsere eigenen Bücher sehr schnell in einen anderen kleinen Verlagen machen konnten und eigentlich sehr wenig im eigenen Verlag dann auch gemacht haben.
Also unsere Bücher sind nur ganz selten im Fröhlichen Wohnzimmer halt erschienen. Ich glaube schon, dass das, was der Dirk gesagt hat, dieses sich vernetzen, ist grundsätzlich wichtig. Und das haben wir mit der Edition sicher gemacht, auch mit anderen Kolleginnen, die das auch gemacht haben. Also Christine Huber, die damals die Edition CH gegründet hat, der Hans-Jörg Zauner, der schon gestorben ist, der hat damals seinen kleinen Verlag hatte. Es war eigentlich bis zu einem gewissen Grad die normale Herangehensweise. Man schreibt und irgendwie ist der nächste Schritt, man schaut, was gibt es noch und wie bringt man die Sachen ans Licht der Öffentlichkeit.
Ein Netzwerk, bevor es das Netz gegeben hat. Also man hat sich noch live getroffen und auch das, dass wir nach Mainz zumindest, Mainzer Mini-Pressenmesse gefahren sind, war natürlich für uns super, weil wir haben den Dirk und viele Leute kennengelernt und auch so ist das Netzwerk größer geworden natürlich. Und der Austausch auch.
Jetzt habt ihr aber nicht nur ein Netzwerk gemacht und eine eigene Szene so geschaffen, sondern das Fröhliche Wohnzimmer ist irgendwie so ein Allround-Projekt. Ihr produziert ja auch Filme, Comics, Radioprojekte.
Naja, die Radiosendung machen wir mit einem Team. Also da sind wir die Hälfte eines Teams, das die Radiosendung macht. Die Filme haben wir ja für Okto in den letzten, seit Okto TV halt diesen kleinen, wie sagt man, der Stadtteil oder Stadtfernsehen eigentlich gibt oder einen nicht kommerziellen Sender halt gibt, sind wir halt dabei. Und das heißt halt, man muss und will ja, man ist dabei, um das Programm mitzugestalten. Und das haben wir halt gemacht mit Filmen über eigentlich mittlerweile 15 Jahre. Ja, hoffen wir, dass es bleibt, weil solche Projekte sind natürlich ziemlich wichtig auch, gerade weil sie so partizipativ sind und sehr viele Leute einbinden, auch zum Mitmachen und so. Ja, und Radio Orange, das freie Radio, sowieso, also da wollte ich schon lange was machen, es hat sich eigentlich durch Corona ergeben, weil ja nichts möglich war und man konnte, und ich wollte dann eigentlich nicht jetzt noch was streamen oder so, sondern ich habe mir gedacht, na, versuchen wir es über sozusagen alternatives freies Radio. Und das war halt Radio Orange. Und da haben wir diese Gruppe zu viert gegründet und machen das jetzt einmal im Monat.
Das Bildelement, das spielt ja bei euch schon auch eine große Rolle. Einfach, es ist nicht nur einfach das Spiel mit der Sprache, sondern das Spiel mit Sprache und Bild. Vor allem mit Comics auch natürlich. Und diese Comic-Elemente tauchen ja auch gerne in den Filmen wieder auf. Warum ist es so wichtig, das zu verbinden, diese Sprache und Bild?
Ich bin eine begeisterte Comic-Leserin. Und ich finde das einfach wirklich sehr schön, wie manche Bilder sich mit Text verbinden lassen. Also das Zeichnen ist ja eher das Hauptgebiet von Fritz. Und ich bin aber sehr froh, dass ich auch mitzeichne, weil es einfach auch was sehr Schönes ist. Und ich muss sagen, diese Erweiterung aufs Zeichnen hin hat mir persönlich auch viel gebracht. Also ich habe viel gelernt auch wie man schaut, was hinschauen bedeutet, weil das hat ja mit Zeichnen auch was zu tun, wie sehe ich die Welt und auch so und hat auch ein bisschen einen anderen Zugang zur Sprache wiederbracht, weil das wirkt ja miteinander, das ist ja, wirkt ja aufeinander ein, diese.
Aber ein Teil unserer literarischen Arbeit war ja immer auch im visuellen Bereich, also mit visueller Poesie und da gibt es natürlich immer Verbindungen zum Film. Also ich habe meine Filme am Anfang, wenn ich literarische Texte auch verwendet habe, immer auch als eine Art visuelle Poesie gesehen. Ich habe mich weniger als Filmemacher gesehen. Das hat sich dann auch entwickelt. Wir haben dann später auch eher so Dokumentationsfilme gemacht und einmal sogar auf Super 8 Winnetou 1 verfilmt, also es hat dann auch andere Formen angenommen, aber am Anfang war das eigentlich für mich immer in diesem Bereich visuelle Poesie. Comic ist das natürlich, also weiß gar nicht genau, wie es entstanden ist, den ersten Comics. Wir waren begeisterte Comics-Leser und es war dazu mal irgendwie die Welle auch dieser autobiografischen Comic in den 90er Jahren. Und so haben wir auch angefangen, einen autobiografischen Comic zu zeichnen, mit viel Ironie über unsere Dummheit selbst.
Ich glaube, es ist immer die Frage, wie sozusagen, wie offen ist man gegenüber Einflüsse für das, was man liest, sieht, hört und so an Kunst, aber auch an anderen Dingen in der Umwelt. Und wie fließt das ein ins eigene Leben und Schaffen? Und ich glaube, das ist wichtig, weil man ist ja sozusagen nie nur die Ilse in meinem Fall, sondern es fließen ja sehr viele andere Personen, Lebewesen irgendwie ein in das Ganze, wie ich die Welt wahrnehme und was ich da drin mache. Und ich glaube, das ist wichtig, sich nicht nur als ich zu sehen, sondern als sozusagen Empfängerin dieser ganzen Einflüsse und als Summe von diesem Ganzen, was auf Ilse jetzt in diesen vielen Jahren, die es mich halt gibt, eingewirkt hat und einwirkt, ja.
Also was mir dann noch einfach auffällt, dass natürlich dieses Element der Comics in Verbindung mit euren experimentellen Texten diese Texte durchaus einfach auch zugänglicher macht. Ja, es bringt nochmal ein sehr starkes humoristisches Element rein. Also ich finde, diese im Gegensatz zu vielen anderen experimentellen Texten, die ich kenne, sind eure Texte auf eine bestimmte Art und Weise sehr, sehr zugänglich.
Wir sind auch zwei. Also das Willi bei diesem Zusammenarbeitsdings hat es, glaube ich, schon auch, ist schon das, was wir gemeinsam machen. Und das Zeichnen gehört dazu und die Comics hat eine andere Art von Selbstreflexion und Humor, weil wir uns ja auch selber miteinander einigen müssen, was da stehen wird. Und in diesem Kontext dieser Einigung verändert sich natürlich das Geschriebene.
Es hat sich auch von den Anfängen her sehr verändert. Am Anfang ist das Experimentelle, das Wortspiel, auch das Spiel mit Sprache viel mehr im Vordergrund gestanden. Und ich glaube, unser Weg war dann irgendwie, dieses rein Abstrakte mit unserem Leben zu verbinden. Und so ist so langsam die Idee des Verwicklungsromans entstanden. Und ich glaube, unsere Sprache hat inzwischen eine gute Mischung angenommen zwischen den Experimentellen und dem doch darstellend Erzählenden, oft in ganz ins Banale gehend Erzählende.
Ihr habt zwei Gedichte schon mal mitgebracht für den Anfang. Vielleicht hören wir die mal zum Einstieg noch.
Was ich sagen wollte und wie ich es sagen sollte. Atme den Tag, der immer noch ein Tag ist. Das Zahnfleisch ist das Herz des Winters. Stumm summt das Wetter. Es gibt Landschaften, aber ohne Wahrheit. Angezogen bin ich warm. Der Schnee bleibt aus. Ich nehme wahr und zeichne ab, ich nehme wahr und zeichne auf, ich nehme wahr und zeichne aus. Ich nehme wahr und zeichne ein, ich nehme wahr und zeichne um, manchmal überzeichne ich auch. Ich denke nicht, dass ich besonders sensibel bin. Selbstlaufend verlassen, hinter sich lassend frei. So, das war meins.
Okay. Meins hat den Titel Unumkehrbarkeit der Zeit. Während heute Montag ist, läuft der Montag fort. Und egal, was ich mache, Dienstag hat schon bald das Wort. Dienstag, er ist ebenso schön, wie Montag war vielleicht. Oder er ist fürchterlich, schmerzhaft, bitter oder seicht. Ist egal, er geht vorbei, wie es alles tut. Schon stehe ich im Mittwoch drin, voller Zittern, Angst und Mut. Alles geht so seinen Gang, wie es stets gewesen ist. Im Kalender steht es schon, dass ein Tag den anderen frisst. Donnerstag, verdrieß mich nicht, heute hab ich nur dich. Morgen wird der Freitag kommen und ich freue und fürchte mich. Samstag, Sonntag, immer weiter, 52 Mal im Jahr. Dieser Weg kennt seine Richtung, nur das Ende ist nicht klar. Doch ein Ende wird es geben, nur das Wann ist offen. Also gut, dann wollen wir auf vielmal 52 hoffen.
Vielen Dank für diese Kostproben. Ihr habt vorhin davon gesprochen, das fröhliche Wohnzimmer von der sogenannten Widerspruchsfröhlichkeit. Das ist so ein Begriff, der mir jetzt total gut gefallen hat. Und überhaupt, finde ich, hat man so den Eindruck, dass euer Wohnzimmer wie so eine Enklave oder so eine Kapsel ist einer alternativen Lebensform oder eines nicht kommerziellen Projekts in der Gesellschaft. Deswegen frage ich jetzt mal so ein bisschen provokant, gibt es denn eigentlich ein echtes Leben im Falschen? Kann man sich mit so einem Projekt den kapitalistischen Produktionsbedingungen wirklich entziehen?
Also wirklich ganz entziehen kann man sich natürlich nicht. Also ich denke mir, was wir geschafft haben, ist eigentlich uns eine Art Leben aufzubauen, mit dem wir einverstanden können, ohne zu viel Kompromisse, obwohl ich persönlich auch nichts gegen Kompromisse habe. Man muss nur überlegen, mit wem und für was man Kompromisse eingeht. Aber Kompromisse ist auch ganz was Normales und Selbstverständliches. Das sollte man schon machen im Zusammenleben. Natürlich ist unser Projekt auch entstanden als Art Widerstand gegen ein System, mit dem wir nicht einverstanden waren. Wir wollten natürlich damit auch was ändern oder Möglichkeiten aufzeigen für ein anderes Leben, wie es möglich ist, diese Dinge zu verwirklichen, wie es möglich ist, die Dinge auf die Füße zu stellen, wie man voneinander lernen kann und wie man vielleicht glücklicheres, zufriedeneres, schöneres, gerechteres Leben führen kann. Natürlich, wir haben Bücher produziert, wir arbeiten mit Druckereien zusammen, man muss bezahlen, man muss Geld aufstellen, man braucht selbst Geld, um zu leben. Man lebt in einer kapitalistischen Welt, man lebt in Österreich in einer konservativen Welt. Das sind Realitäten, denen man nicht entkommen kann. Man kann sich so gut wie möglich dagegen wehren oder so gut wie möglich Wege aufzeigen, wie es auch darin möglich ist, gerechter zu leben, also den Dingen gerechter zu werden.
Es ist eins, glaube ich, dass, also man lebt, also wir leben sozusagen in einem reichen Land. Das schaut natürlich auch anders aus, weil wir haben doch das Glück gehabt, Literaturförderungen zu kriegen. Wir haben, also es gehört Glück dazu, glaube ich, auch und gute Zufälle, das überhaupt zu ermöglichen, was uns gelungen ist. Das glaube ich schon, dass es uns gelungen ist, nicht sich zu entziehen, aber das ist, glaube ich, auch nicht möglich. Wir müssen ja einkaufen und so. Und wir partizipieren auch mit den Waren, die wir konsumieren, mit den, einfach wie wir leben, ne? Also unser Fußabdruck und so. Auch wenn wir sozusagen wenig konsumieren, ist unser Fußabdruck ja doch immer noch groß. Also das muss man alles sozusagen auch irgendwie mitbedenken, bei dem Gedanken, ob man wirklich dem entkommen kann. Und ich glaube auch, man kann dem nicht allein entkommen. Also selbst wenn ich jetzt ganz rausgehe aus diesem Wirtschaftssystem, was ich mir jetzt eh nicht vorstellen kann, aber es leben ja andere Leute drinnen und leiden drinnen und haben kein Wasser drinnen im globalen Süden, wie wir ja wissen, und haben die ökologische Katastrophe in einem Ausmaß spürbar, die wir noch gar nicht begriffen haben, was das bedeutet. Da bin ich manchmal auch sehr traurig drüber, weil ich so das Gefühl habe, dass was wir halt in diesen vielen Jahren auch gehofft haben, ist zum Großteil halt ganz anders gekommen oder man halt, unsere Hoffnungen haben sich nur sehr wenig erfüllt oder sind auch ins Gegenteil, oder das Gegenteil ist eingetreten halt.
Hoffnungen, was euer Projekt?
Nein, ich meine jetzt, also ich weiß, wie ich noch jung war, haben meine Freunde zu mir gesagt, du, für was, da habe ich die Pädagogische Akademie gemacht und Sonderpädagogik studiert. Und meine Freundin hat zu mir gesagt, du, was studierst du das? Es wird diese Schule nicht mehr geben in dieser Art, wie du glaubst, dass wir Kinder in eine Sonderschule, das wird es nicht mehr geben, gibt es aber. Also es hat sich eigentlich, das hat sich zum Beispiel gar nicht geändert, oder dass es wird politische Bewegungen geben Richtung Grundgehalt, Richtung sozialer Gerechtigkeit, Richtung ökologischerer Gerechtigkeit und so. Also das habe ich gemeint, dass da sehr viel Hoffnungen damit verbunden, selbstverwaltete Räume, die sichergestellt sind für viele Menschen, partizipative politische Möglichkeiten. Also solche Hoffnungen habe ich jetzt gemeint. Ja. Für uns selber habe ich das Gefühl, hat sich zwar auch natürlich nicht alles so erfüllt, wie wir es vielleicht gern gehabt hätten, aber im Wesentlichen bin ich mit dem, was uns gelungen ist, bis jetzt halt zufrieden. Aber ich habe jetzt einen Text geschrieben und habe da eine Seite gefunden, wo ein Schriftstellerkollege, der Bernhard Kattan, halt ausgerechnet hat, in welchem Alter in Österreich die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sterben. Und bei ihm ist da, das ist jetzt 15 Jahre her, die sterben eben, das ist jetzt keine valide Statistik, aber sie sterben eben sehr jung. Und er führt das halt schon auch auf die Armut zurück und dass sie halt keine guten Zahnprothesen haben, keine guten Brillen, keine psychotherapeutische Unterstützung im Krisenfall, weil sie es nicht zahlen können, keine Zusatzbehandlungen, wenn sie krank werden, die halt die Kassen nicht übernehmen. Also da bin ich schon auch, also da weiß ich schon auch, wie es manchen Kolleginnen und Kollegen geht, die halt, das sehe ich ja auch, wenn ich sie kenne, ne, die halt da wirklich nicht dieses Glück hatten und auch vielleicht nicht so vernetzen, weil das ist ja letztlich auch was man lernen, das muss man machen, das muss man lernen, da vernetze ich mich schließlich an andere Menschen, die das auch nicht die Möglichkeit hatten, das zu lernen, weil sie eben aus Kontexten kommen, wo das nicht quasi so leicht lernbar ist. Oder wenn du einen wirklich harten Brotjob machst, kannst du nicht nebenbei dich vernetzen und schreiben und. Also das wissen wir haben ja auch so Jobs gemacht, wo halt nur vorübergehend, aber wo es auch klar war, wenn ich diesen Job jetzt mache, dann bin ich am Abend eben müde und dann will ich nicht vernetzen, sondern dann will ich vielleicht noch an meinen Sachen arbeiten und dann auch schlafen gehen. Würde ich mir sehr anders wünschen und habe mir es auch früher sehr anders gewünscht. Und das war auch sozusagen meine Beteiligung in der Autorinnenversammlung, in dem Verein, wo ich eben bin, dass ich mich halt bemüht habe, auch mitzudenken, wie geht's uns miteinander, uns Kolleginnen? Wie können wir von der Konkurrenz ein bisschen runterkommen oder geht das überhaupt? Oder wie könnte es gehen?
Es gibt ja immer wieder auch diese Diskussion, muss Kunst überhaupt politisch sein oder kann eine politisch nicht engagierte Kunst eine gute Kunst sein?
Ich frage mich, was wäre das, die nicht politische Kunst?
Ja, eine Kunst, die sich von sich aus sozusagen versucht zurückzuziehen. Das ist natürlich die Frage, ob das gelingt. Ja. Das ist ja immer die Frage, was ist denn überhaupt politisch?
Wahrscheinlich oder auf reiner Ästhetik basiert sozusagen, ne? So eine rein ästhetisch motivierte Kunst, ja. Gerade in der Sprache auch.
Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Also selbst konkrete Poesie, die jetzt irgendwie keinen politischen Inhalt hat, hat ja auch eine politische Aussage oder Struktur, könnte ich sagen. Oder ich meine, bei Gonringer haben wir es ja gerade gemerkt.
Man darf nicht davon ausgehen, dass da jetzt ein Autor, eine Autorin sitzt und sagt, ich mache keine politische Kunst, also ich schreibe. Das Buch wird ja dann vermarktet und es wird natürlich dann auch in ein gewisses politisches Umfeld integriert. Ja. Also Kunst, es ist genauso wie mit dem Leben im Kapitalismus. Also die Kunst lebt auch in diesem System und es ist gleich, was du schreibst. Also es wird positioniert. Also, und wenn du jetzt nichts aussagen willst, wird irgendwer kommen und das Buch in eine Ecke stellen.
Und etwas hineinlesen, ja.
Jetzt haben wir gerade auch schon ein bisschen über eure Hoffnungen gesprochen, auch gesellschaftliche Veränderungen. Wie seht ihr das eigentlich so ein bisschen mit der jüngeren Generation? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da so ein paar von diesen Ideen weitergeben könnt? Oder habt ihr das Gefühl, dass die auf einem ganz anderen Planeten sind oder ganz andere Ziele vielleicht auch haben?
Also im Prinzip haben wir eigentlich schon das Gefühl, dass man die Ideen weitergeben kann. Also ich glaube nicht, dass die jetzt so 100% übernehmen. Sie arbeiten natürlich an unseren Ideen weiter und versuchen, ihr eigenes Ding oder zu machen. Aber wir arbeiten sehr viel mit jungen Leuten und unser Bekanntenkreis ist eigentlich, würde ich sagen, im Durchschnitt um 20 Jahre.
Ja, 20 nicht, aber 10
jünger wie wir. Und Ja, also ich erlebe nicht, dass die auf irgendeinen anderen Planeten
leben. Naja, ich will noch was sagen. Ich will was sagen, vielleicht ist die Idee weitergeben auch nicht ganz das, was, weil man will ja auch von denen was lernen. Also es soll ja irgendwie in beide Richtungen, also wenn die dann eine Food Coop machen oder so, was, ja, mache ich zwar nicht mit, weil ich schaffe es nicht. Ja, also man sieht ja auch, wie die sozusagen, wie die Jüngeren jetzt selber was anderes machen oder darüber hinausgehen oder auch andere Probleme haben natürlich, weil die Klimadiskussion war in meiner Jugend nicht so präsent wie jetzt. Jetzt ist sie super präsent und muss es auch sein.
Aber auf TikTok seid ihr noch nicht, oder?
Ja. Aber sind auch nicht alle von unseren jungen Freunden dort. Also es gibt ja auch viele, viele verschiedene Arten, jung zu sein, so wie es zu unserer Zeit viele Arten, jung zu sein, gegeben hat.
Es ist auch das ganze Leben schwer geworden, weil wir sind doch in die 70er Jahre, sozusagen haben wir unsere Jugend erlebt und haben die Dinge dann in den 80er Jahren aufgebaut. Was Wohnen betrifft und wie viel Geld man braucht hat, um überhaupt überleben zu können, war überschaubar. Während heute, wenn du nimmst Wohnen, wie alles teuer ist, wo die Leute eigentlich nur auch deswegen arbeiten müssen, um sich das alles leisten zu können. Das macht natürlich den Stress immer größer.
Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit jung waren, wo sehr viel Zukunftsvision da war. Und ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt in der Zeit lebt, in der, ja, wo man sich fragen muss, geht es überhaupt weiter? Oder wird es diese Welt noch geben? Oder wie wird sie ausschauen? Und also das ist, glaube ich, schon was anderes noch einmal, was uns in der Form, natürlich haben wir auch nicht gewusst, wie geht es weiter, Kalter Krieg und so, aber es war insgesamt doch eine andere Befindlichkeit, würde ich sagen, eine positivere.
Von der Utopie vielleicht nochmal zurück zum Wohnzimmer. Ihr habt ja eben schon seit 25 Jahren einen großen Text angefangen, den Verwicklungsroman, in dem ihr quasi euer eigenes Leben auch ein bisschen darstellt nach außen. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz erläutern, was eure Idee dabei war. Vielleicht können wir dann einen Ausschnitt daraus mal hören.
Das ganze Projekt ist eigentlich entstanden. Ich habe irgendwann gelesen, ich weiß gar nicht, irgendein Philosoph, ich habe den Namen vergessen, der hat in einem Buch geschrieben, dass eigentlich am liebsten Biografien von Leuten liest, von gewöhnlichen Leuten, dass das die höchste Form der Literatur ist. Und irgendwie hat es, ich glaube, die Lise Rübery hat das gesagt, dass einer der wesentlichen Momente in der Literatur ist, dass man das Autobiografische, das Persönliche mit den Experimentellen zusammenbringt. Und ich habe dann begonnen am Anfang so eine Art Biografie von mir zu entwerfen, also so eine Art Autobiografie. Das ist mir aber dann irgendwie zu fad vorkommen. Haben wir gedacht, eigentlich ist es viel witziger, wenn man das zu zweit schreibt, wenn man dann einfach nicht so seine Geschichte erzählen kann, sondern immer auf den anderen, die andere reagieren muss und dadurch viele Geschichten werden. Und so ist auch die Idee entstanden, das Verwicklungsroman zu nennen, weil sich da zwei Personen gemeinsam verwickeln und sich in ihr Leben verwickeln, eigentlich immer bereit sein müssen, den anderen mitzudenken. Ich kann keine Geschichte entwerfen, wenn der andere die andere dazwischen schreibt. Und das hat natürlich einen besonderen Reiz ausgemacht für mich. Und dann haben wir es probiert und es hat geklappt und jetzt schreiben wir es seit vielen Jahren dran.
Und es ist auch die Idee, Entwicklung wird gedacht als sozusagen kontinuierliche, mehr oder weniger gerade Linie, in der sich halt was entwickelt. Aber im Leben ist es aber nicht so. Es gibt im Leben nicht diese eine gerade Linie, der das Leben folgt. Und die Kausalprinzipien sind immer nachher erst da. Also man weiß nicht, es gibt Seitenspuren, auch Sackgassen, es gibt komische Kreiswege, die man halt geht im Leben. Und dem tragt der Titel auch ein bisschen Rechnung. Also, und wir sind auch nicht immer sozusagen die Herrinnen über unser eigenes Schicksal, sondern das suggeriert die Idee Entwicklung ein bisschen, wir entwickeln uns. Aber in Wirklichkeit verwickeln wir uns und werden entwickelt von Vorgängen, die wir nicht zur Gänze oder manchmal gar nicht steuern können.
Ja, das strebt ja auch kein literarisches Ende an. Also das Buch wird damit enden, dass einer von uns beiden stirbt, dann ist das sozusagen das Ende des Projekts. Es geht eigentlich darum, auch unser Leben im Alter zu begleiten, also zu sehen, was kommt, was kommt auf uns zu, wie gehen wir damit um, wie werden wir damit fertig. Also es ist ja nicht immer alles so lustig, aber wir machen uns darüber lustig.
Wann hat das angefangen?
Der erste ist 99 erschienen, genau. Ja. Mhm. Also da haben wir vorher natürlich dran geschrieben und 99 ist er dann erschienen und dann haben wir uns auf diesen Biennalen, also alle 2 Jahre, Rhythmus irgendwie festgelegt. Also jetzt 23 erscheint dann wieder Anna. Mhm.
Ich zähle meine Tage nicht, sie sind gezählt.
Ich frage nicht, wer zählte und wer weiß Bescheid?
Die Antwort gibt das dumme Herz auf meine bange Frage nicht.
Was wird aus heute?
Was aus mir?
Zur Stunde sage ich, schlage nicht.
Denn jetzt ist immer, immer jetzt. Das Stundenglück verjage nicht. Die Zeit verrinnt und du mit ihr.
Es gibt die langen Tage nicht oder nicht oft.
Noch sind wir da.
Ich kenne meine Lage nicht.
Vergesse, wie und was mich quält. Ich klage und ich klage nicht.
Kapitel 725.
Im Sommer 1991 war es noch nicht so heiß wie im Sommer 2019, stellt der Naht schwitzend fest. Die derzeit beobachtete globale Erwärmung ist praktisch ausschließlich auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen, steht in der Wikipedia. Ja, und da hat die Wikipedia mit ziemlicher Sicherheit recht. Ich bin ja kein Apokalyptiker, keine Apokalyptikerin, sagen manche FreundInnen. Die Wissenschaft wird schon eine Lösung dafür finden, sagen manche FreundInnen. Da können Diana und der Naz nur lachen.
Ja, der Naz und Diana lachen und?
Wenn sie nicht aufgehört haben zu lachen, lachen sie noch immer und jetzt.
Kapitel 726.
Lachen kann viel bedeuten, sagt Diana und legt ihre Stirn in hübsche Nachdenkfalten. Wenn der Naz und Diana im obigen Kapitel lachen, kann es zum Beispiel bedeuten, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung nämlich, dass
erstens
die Wissenschaft sich ein bisschen anstrengt und Beiträge zur Lösung erarbeitet und
zweitens
die Apokalypse auf sich warten lässt oder vielleicht gar nie und niemals eintritt.
Apokalypse ist ja sowieso nicht einfach gleichzusetzen mit Weltuntergang, sondern bezieht sich auf eine Art Gottesgericht. Es ist nicht gut, Apokalyptikerin zu sein, auch dann nicht, wenn die Situation des beschädigten Planeten zur Sorge Anlass gibt. Es ist aber auch nicht gut, warnende Stimmen in den Wind zu schlagen, indem man ihnen unterstellt, sie intonierten die Apokalypse und hätten daher Unrecht.
Das Lachen der Jana und des Naz könnte aber auch ein bitteres Lachen sein, weil sie einfach nicht glauben können, dass Menschen die Augen verschließen und darauf hoffen, dass sich irgendwie alles von alleine zum Besseren wendet, was allerdings immer und jetzt sowie überall und hier grundsätzlich möglich ist und wäre. Andererseits, Diana ist es sicher, dass Bitterkeit in ihrem und dem Lachen des Naz, wenn überhaupt, dann nur zu einem kleinen winzigen Teil eine Rolle spielt. Ironie und Spott, das ja, aber Bitterkeit, nein danke, obwohl es manchmal nicht leicht ist, sie hint anzuhalten.
Das Lachen kann aber auch bedeuten, dass Diana und der Naz sich freuen würden, wenn die unbesorgten Freunde und Freundinnen recht hätten.
Das wäre schon immer, dies wäre schon ein immer und jetzt dauerndes Lachen wert. Nur leider, leider, es sieht nicht danach aus.
Diana muss jetzt dem Gedanken widerstehen, einige Indizien für die wirklich und wahrhaftig katastrophale Situation der Natur, die in letzter Zeit Umwelt genannt wird, aufzuzählen. ob es denn naturgerecht wird, wenn sie Umwelt genannt wird. Umwelt bezeichnet etwas, mit dem ein Lebewesen in kausalen Beziehungen steht. Man könnte das Wort Umwelt so verstehen, dass es eine Welt rund um die Menschen bezeichnet, eine Natur also, zu der die Menschen nicht so richtig dazugehören, in deren Mitte sie sich allerdings befinden.
Und dann denkt die Anna daran, dass es besonders alte Menschen sind, die unter den anhaltenden Hitzewellen in den Städten leiden werden. Alte Menschen, von denen sie einer sein wird oder genau genommen schon ist. Es macht keinen Sinn, Studien über Hitzetote zu zitieren. Niemand soll sich fürchten, aber alle sollen Obacht geben. Wien könnte zu den sehr von der Erwärmung betroffenen Städten gehören. Diana denkt aber auch daran, dass wir hier in Wien immerhin Möglichkeiten der Abkühlung haben werden. Schlimmstenfalls kann man in eine Kirche flüchten.
Kirchen sind meist angenehm kühl. Es wird aber Gegenden geben, die von Menschen nicht mehr bewohnt werden können. Genau genommen passiert das bereits jetzt. Diana erinnert sich an die Fotoausstellung La Gazélie Baden im Jahr 2018, bei der man Weltgegenden sah, die von klimatischen Veränderungen in erschreckendem Ausmaß betroffen sind und auch weiterhin sein werden.
Diana senkt den Kopf und holt sich ein Glas Wasser, sich daran erfreuen, dass man in Wien das Leitungswasser bedenkenlos trinken kann.
Das Festival La Gazélie Baden findet jetzt Sommer 2019 zum zweiten Mal in Baden statt und Diana und der Naz haben es bereits besucht. Es ist eine riesige Freiluftausstellung. Die Fotos sind über die ganze Stadt verteilt und mit ausführlichen Kommentaren versehen. Zum Abschluss sind Diana und der Naz in ein Gasthaus gegangen, haben sich im Garten gemütlich niedergelassen und sind 5 Minuten darauf ins Innere des kleinen Gasthauses geflüchtet, auf dass es ihnen nicht ins gemeinsame Gulasch regnet. Fleisch essen heizt das Klima ebenfalls an. Und ja, im Gulasch befand sich Fleisch.
Ist es möglich, ein unbescholtenes Leben zu führen?
Ich weiß nicht, sagt Diana und blickt besorgt auf das Büschel Bananen, das der Naz aus dem Supermarkt gebracht hat. Rote Bio-Zwiebeln hat der Naz keine gebracht, da kleingedruckt auf dem Etikett zu lesen stand, dass diese aus Ägypten stammen.
Ja, wie geht man mit der Unzufriedenheit über den Zustand der Welt um, ohne
erstens
sich dauerhaft zu grämen?
Zweitens
in jedem Vergnügen den politisch fragwürdigen Aspekt zu entdecken, den es zweifellos vielleicht nicht immer, aber immer wieder gibt.
Drittens
sich mit dem eigenen Unvermögen hinsichtlich des tendenziell großen Fußabdrucks zu versöhnen. Schon der sogenannte graue Fußabdruck, sagt Diana, also der allgemeine gesellschaftliche Anteil, den ich hier verbrauche, indem ich Straßenbahnen, Schwimmbäder, Bibliotheken, Banken, Müllabfuhr benutze, ist größer als 1. Allerdings gratuliert mir der Fußabdruckrechner dazu, dass ich insgesamt eher kleine Füßchen habe. Der graue Fußabdruck kann nur gemeinschaftlich verändert werden. Okay, ich bin dabei. Besser gesagt, ich wäre dabei, wenn ich dabei wäre, sagt Diana und kommt damit zum nächsten Punkt. Nämlich,
viertens,
sich zu verzeihen, dass man so vieles, das getan werden müsste, nicht tun kann oder will, weil man
A.
die dafür nötigen Kräfte nicht aufbringen kann, weil man
B.
sich die erforderliche Regelmäßigkeit nicht zutraut, weil man
C.
sich gerade nicht sicher ist, ob das geplante Unterfangen überhaupt wirklich sinnvoll ist, weil
D.
eine Änderung der Gewohnheiten gerade im Augenblick nicht vorstellbar ist, da man sowieso mit dem sogenannten persönlichen Leben gefordert oder sogar überfordert ist, oder weil man
E.
lieber an diesem Text arbeiten oder schwimmen gehen will, wobei an diesem Text arbeiten als widerständige Betätigung gesehen und daher gerechtfertigt werden kann, während schwimmen, naja, immerhin ist das ein Beitrag dazu, dass Diana gesund bleibt, nicht wahr?
Oh, lasst nicht alle Hoffnung fahren, sagt das Lachen der Diana und des Naz.
An dieser Stelle sei der Titel von Donna Herves Buch genannt, in dem sie sich all diesen Fragen des Lebens auf einem beschädigten Planeten widmet. Das Buch heißt in der deutschen Übersetzung unruhig bleiben und im englischen Original staying with the trouble, was beides der Modus des Lebens ist, der der momentanen Situation durchaus angemessen zu sein scheint.
Punkt.
Erstens, zweitens, drittens, viertens, A, B, C, D. Das klingt alles irgendwie etwas anstrengend, sagt der Arzt und legt das Buch John Peel, ein Leben für die Musik, in dem er gerade mit viel Interesse gelesen hat, zur Seite. Ganz einfach ausgedrückt hat John Peel die Welt und die Welt der Musik zu einem besseren Ort gemacht. Das sagt der Musiker Moppi in diesem Buch über den Radio-DJ John Peel. Die Welt und die Welt der Literatur zu einem besseren Ort zu machen, ist genau das, was auch Diana und ich mit diesem Verwicklungsroman beabsichtigen, sagt der Arzt. Auch wenn manchmal alles irgendwie etwas anstrengend klingt. Sich etwas anzustrengen ist nicht weiter schlimm, schmunzelt der Arzt. Manchmal strengt es mich schon an, in der Früh aus dem Bett zu finden. Aber ich habe es bis jetzt noch jeden Tag geschafft.
Das ist ja toll, sagt das Pseudonym Fritz mit leicht ironischem Unterton. Das ist ja toll. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, sagen, was, dass dieser Verwicklungsroman sozusagen hat als Hauptfiguren quasi zwei alte Egos, Diana und den Nats. Und das sind nicht wir, obwohl es schon irgendwie auch wir sind. Warum haben wir sie genommen und nicht einfach Ilse und Fritz geschrieben, die am Cover stehen? Weil Ilse und Fritz von sich in der Ich-Form sprechen müssten. Und wir wollten eigentlich sozusagen eher Distanz zwischen unsere Ichs und uns als schreibende Personen bringen. Deswegen sozusagen diese, also Diana ist sozusagen eine Kunstfigur und die daraus entstanden ist, den Namen habe ich deshalb gewählt, weil in Wien sagt man ja immer, wenn man nicht weiß, ob man Ja oder Nein sagen will, sagt man, naja. Und daraus habe ich Diana gebaut, diesen Namen halt. Und sie ist sozusagen, tritt hier als heimliche Zwillingsschwester der Ilse auf, die aber unsichtbar ist.
Kannst du das noch unterscheiden?
Naja, man kann es weniger unterscheiden, je mehr der Verwicklungsroman fortschreitet. In der Kindheit war es nur wurscht, weil da war Diana weit weg von der Ilse. Aber jetzt, wo Diana auch manchmal publiziert, und zwar unter dem Namen Ilse, wird es ein bisschen komisch. Also wenn ich jetzt rekurriere auf andere Publikationen, dann hat es Erklärungsbedarf. Aber macht ja nichts. Also die Unterschiede verwischen sich.
Man darf das nicht so sehen, dass wir jetzt Einsteins unser Leben aufschreiben. Das ist ja gar nicht möglich. Erinnerung ist ja immer Neuerfindung. Und wenn man irgendwas darstellen will, sagen will in eine gewisse Richtung, dann baut man das auch ins Leben ein. Also man darf das nicht so sehen, dass wir jetzt rein biografisch arbeiten. Also man darf nicht alles eins zu eins nehmen, was drinnen steht. Obwohl es schon eins zu eins ist.
Verwickelt.
Aber was natürlich schon auch wirklich auffällt, vor allem im fortschreitenden Verwicklungsroman, ist so diese starke Beschäftigung auch mit den Dingen, die halt nicht funktionieren, mit dem Alter, mit den Körperlichkeiten, aber auch eben mit den Krankheiten. Ilse, du hast zum Beispiel eine schwere Krebserkrankung gehabt, das ist ja thematisiert, obwohl du da auch ein eigenes Werk schon geschaffen hast. Aber auch Fritz, du schreibst auch gelegentlich mal über deine Neurosen und Ticks und was noch alles dazukommt.
Ich meine sicher, dass ich Krebs gehabt habe, muss irgendwie drinstehen, weil es mich natürlich als ganze Person verändert hat oder sozusagen durch die Mangel gedreht hat, wenn ich das Beispiel Wäschemangel hernehmen soll, will. Aber grundsätzlich würde ich sagen, nicht funktionieren ist vom Funktionieren nicht ganz zu trennen, weil wir haben oft einen sehr engen Begriff, was Funktionieren bedeutet. Und das heißt, also ich meine, eine Krebserkrankung will ich nicht haben, das ist eh klar. Aber andere Dinge, die sozusagen im Leben einen anderen Verlauf nehmen, als man es vielleicht geplant hat, können auch sozusagen Ergebnisse bringen, die dann doch eine Art von Funktionieren wieder schaffen, die okay ist. Und letztlich hat sie auch die Krebserkrankung, ich lebe ja noch, also sozusagen eine andere Art von Leben auch gebracht. Oder also ich will es wirklich nicht und ich gehöre sicher nicht zu denen, die sagen, ich habe was gelernt vom Krebs. Na danke, ich hätte lieber nichts gelernt. Also das Nicht-Funktionieren oder Krisen oder sowas und das Älterwerden gehört sowieso dazu. Und wenn man sich, wenn man sowas anfängt wie ein Verwicklungsmann, weiß man ja noch gar nicht, wie das Älterwerden sich vollziehen wird und was das bedeutet. Und wir werden es ja alle werden, älter.
Und da gibt es was, wo ihr überrascht wart beim Älterwerden, was ihr entdeckt habt dabei?
Eigentlich nicht, oder? Überrascht.
Naja, überrascht.
Wir sind ja langsam gealtert. Wir haben uns
hatte Zeit, euch zu gewöhnen, ja.
Also ich bin schon überrascht gewesen, weil ich habe mir irgendwie, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich mir offenbar gedacht habe, wie ich gesund worden bin nach der Krebserkrankung. Ich habe mich vom Krebs bedroht gefühlt und habe eigentlich irgendwie das Gefühl gehabt, den habe ich jetzt überwunden, hoffentlich. Und scheinbar habe ich mir gedacht, daher lebe ich jetzt eh ewig. Also scheinbar war so ein bisschen die anderen Bedrohungen, die habe ich voll ausgeblendet gehabt. Oder dass der Körper jetzt trotzdem nicht jung bleibt und sozusagen andere Auers kriegen kann oder dort zwickt oder man sieht nicht mehr so gut und so weiter. Also das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und dann habe ich es halt gemerkt. Also das war schon Überraschung. Also ich strebe es an, eine weise alte Frau zu werden. Und diesen Plan habe ich wahrscheinlich vor 10 Jahren hätte ich den noch nicht sagen können. Aber jetzt muss ich sagen, ja, ich bin jetzt alt und ich möchte gern noch alt und weise, ja. Und bis zu einem gewissen Grad ist es mein Plan, noch älter und weiser zu werden. Ja.
Es ist schon manchmal komisch, wenn man plötzlich sieht, dass die nächste Runde den Geburtstag der 70er ist. Es ist schon merkwürdig. Also es geht ja langsam voran, aber so wirklich begreifen tut man es auch nicht ganz, dass es wirklich so ist.
Ich habe ein Interview gelesen von dir, Ilse, wo du gesagt hast, sowas wie das Erbe für alle, wie Thomas Piketty vorschlägt, oder das bedingungslose Grundeinkommen, das wäre einfach wichtig, um es anzudenken, um alles neu zu organisieren und einfach die künstlerische Arbeit, du hast es so genannt, als Notwendigkeit zu denken. Und es ist ja insbesondere für das Alter dann auch wichtig, oder? Das würde doch sicher einiges ändern.
Klar, und das ist auch, glaube ich, eine andere Verteilung der Ressourcen muss passieren und wird auch passieren, hoffentlich auf eine gute Art, also auf eine gute, verträgliche Art, weil das muss passieren, das glaube ich schon. Und ich glaube es, aber bei der Kunst geht es, glaube ich, auch darum, dass der Zugang breiter sein muss. Eigentlich muss jeder, jede die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, Kunst zu schaffen, wenn er sie das will. Und das heißt, ausreichenden Zugang zur Kunst, ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, ausreichend sozusagen Ressource auch an Mitmenschlichkeit zur Verfügung zu haben. Und das alles, glaube ich, muss dazu führen, dass Kunst von mehr Leuten gemacht und damit auch wahrgenommen wird. Natürlich geht es auch darum, dass die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt Kunst machen, abgesicherter leben können oder nicht in prekäre, wirkliche Armutssituationen kommen. Aber es geht mir schon auch darum, wie, was für einen Stellenwert hat Kunst oder Literatur oder Kunst überhaupt in diesem gesellschaftlichen Kontext. Und ich glaube, einen höheren kann sie nur kriegen, wenn die Zugangsbeschränkungen, diese ganzen Schwellen, die es gibt, um Kunst zu machen, aber auch um sie zu sehen und so weiter, wenn die halt verschwinden. Ja.
Aber da ist doch eigentlich schon viel passiert, muss man sagen. Also Kunst hat doch eigentlich einen viel breiteren Stellenwert heute als früher. Es gibt ganz viele Barrieren, die gefallen sind. Gerade heute kann ja eigentlich sich jeder in irgendeiner Form künstlerisch betätigen und verwirklichen, ob es musikalisch ist oder literarisch, eben gerade auch eben durchs Internet ist ja ganz viel passiert, was früher nicht möglich war. Gleichzeitig ist es wiederum schwieriger geworden, damit irgendwie zu leben und Geld zu verdienen. Ja, also das ist ja.
Es geht eigentlich auch um die Bezahlung und das natürlich ein Problem. Also die Leute, die Kunst machen, die wenden ja auch eine Zeit dafür. Und wenn sie das Internet stellen, ist die Bezahlung, die ist nicht vorhanden. Es gibt natürlich auch viele Orte, gibt in Wien zum Beispiel in Nempermöbel die Volksliebe. Natürlich können da die Leute hinkommen und lesen. Und sie lösen solche, es gibt zumindest Gratisbier für das, das machen. Sie versuchen das ja auch zu lösen, denn etwas zurückzugeben, wenn sie hinkommen und sich dem aussetzen und das lesen.
Aber beim Internet und bei dem Einstellen, also davor, ich meine, das ist okay, aber ich warne ein bisschen davor, dass es zu einer sehr großen Vereinzelung der künstlerisch tätigen Menschen führt, wenn dann jede halt ihre Texte einstellt und aber halt die Resonanz schon haben möchte, aber in Wirklichkeit halt auch sehr allein ist. Ich glaube wirklich daran, dass das gemeinsame Machen sehr bereichernd sein kann und auch wichtig ist für die Entwicklung einer künstlerischen Tätigkeit. Kunst ist nicht nur, dass man halt was Schönes schreibt oder zeichnet oder was Tolles, sondern auch, dass man erkennt, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, in der auch andere schreiben, zeichnen, singen, was auch immer machen. Ja,
aber das schließt sich dabei nicht aus, denke ich mal. Das kann man auch begreifen, wenn man die Texte ins Internet stellt.
Ja, ihr habt jetzt viel über das Wohnzimmer erzählt, uns einen Einblick gegeben in den Verwicklungsroman, der ja offensichtlich noch so lange weiterläuft, bis einer von euch nicht mehr dabei ist. Und ansonsten sollte man vielleicht nochmal einfach auch auf eure Homepage hinweisen, auf der ja ganz viel Material auch ist, also quasi auch eine Art Archiv schon von all diesen Dingen, die ihr gemacht habt, bis hin zu Fritz Plattenarchiv, nee, Musikarchiv. Ne?
Ja,
das ist glaube ich auch so eine, auch so eine Art Lebenswerk ist. Silke, du hast es ja eben schon angesprochen. Auf jeden Fall einmal mal stöbern, das lohnt sich. Und in diesen Verwicklungsroman einzusteigen, das lohnt sich natürlich auch. Eure letzten Bücher sollten wir zumindest noch mal nennen. Bei Ilse, bei dir war es die Fadenspannung, ne?
Ja, Fadenspannung.
Und das ist auch ein interessantes Buch, weil es ja auch mit einer Art Sammlung zu tun hat, nämlich eine Sammlung von Gedichten, die dich irgendwie beeinflusst haben, oder?
Es ist eigentlich der Versuch, Fäden zu ziehen, nämlich wirklich zwischen mir und anderen Schreibenden und ihren Werken und ihrer Arbeitsweise. Ja. Also es ist auch wieder so ein Netzding halt, zu zeigen, was hat mich beeinflusst oder wo bin ich sozusagen offen gewesen für Einflüsse anderer Art, die halt dann rückwirkt haben. Also es ist eine Art von Netz und auch eine Art von Hinweis auf andere Bücher, die vielleicht sehenswert sind für Leserinnen und Leser.
Genau, und von Fritz ist ein Buch erschienen, das schon ein bisschen her, das heißt Das letzte Buch. Das ist auch angeblich das letzte Buch.
Das war mein letztes Buch und das war auch meine letzte Einzelpublikation im Buchbau.
Ja.
Ich habe mich mit 60 entschlossen, mit Einzelpublikationen aufzuhören und mit 65 dann beschlossen, mein Alterswerk auf die Homepage zu stellen. Also ich mache keine Einzelbücher mehr, nur mal mit Ilse gemeinsam Buchprojekte. Das hat jetzt keinen besonderen Grund, wenn mir nichts mehr einfällt oder sonst was. Das ist einfach so eine Idee gewesen. Ich wollte einfach, denke mal, auch das Schlussmachen gehört zur Kunst dazu, ist ein wesentlicher Teil der Kunst und ich bestimme für mich selbst, wenn ich nicht mehr schreiben will.
Aus dem Regal gezogen.
Kommen wir doch zu unseren Buchtipps aus dem Regal gezogen. Unsere Idee war, uns mit besonderen Orten ein bisschen zu beschäftigen. Ja, was habt ihr uns mitgebracht?
Meins ist vom Ocean Wong, der neue Lyrikband. Titel Zeit ist deine Mutter. Ich bin zufällig auf ihn gestoßen, auf sein Lyrikband Nachthimmel mit Austrittswunden. Und habe wirklich, die sind zweisprachig. Und war das ist jetzt aber nicht zweisprachig. Und ich habe es wirklich auch total schön und total intensive Gedichte gefunden. Also ich finde, dass ihm sehr gut gelingt, das, was sozusagen sprachliche, Artistik, Kunst ist, zusammenzubringen mit seinem persönlichen Blick auf die Welt und auch auf seine Lebensumstände, die er sozusagen, also die er mitbeleuchtet, aber jetzt überhaupt nicht als Zentrum, sondern einfach so ist es. Also so lebe ich, so schreibe ich. Und ich habe mir dann eine Lesung von ihm im Internet angeschaut und war wirklich sehr angetan davon, in welcher Art er diese Gedichte präsentiert. Also so ganz ganz nüchtern, ja, so ist es, das sind meine Gedichte, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und da hat mir auch die Art der Präsentation total gut gefallen, er als Person, wie er sich eben den Raum nimmt, da zu lesen, weil Lesen ist ja auch sowas, wo du auch deinen Körper sozusagen in den Raum stellst und mit deinem Werk. Also finde ihn wirklich einen ganz einen tollen Dichter. Ende.
Ja, bei mir ist altes Buch, das eigentlich 1921 schon erschienen, vom Psychiater Hans Brinkhorn. Er war auch Kunsttheoretiker oder Historiker. Und das ist Bildnerei der Geisteskranken. Er beschreibt darin diese nach ihm dann benannte Brinkhorn-Sammlung, die ja in den Anfängen von anderen Psychiatern angelegt worden sind. Und eigentlich unter diesem Aspekt, ob man aus diesen Bildern auch über die Krankheit ablesen kann. In diesem Buch wird das aber ziemlich in Frage gestellt, dass man das kann oder dass man einfach nicht genug Wissen hat, dass man es kann. Aber er war der Erste, der diese Bilder auch unter den Aspekt Kunst betrachtet hat. Und dieses Buch hat dazumals 1921 groß Aufsehen erregt. Und es wurde fast zu sowas wie der Bibel der Surrealisten und überhaupt der Avantgarde Anfang des 20. Jahrhunderts. Und man kann, wenn man diese Sammlung, ich habe sie besucht und leider ist sie real sehr klein, weil die Räumlichkeiten sehr klein sind, man sieht nur Bruchstücke davon. Aber wenn man die Bildwelten in der Avantgarde anschaut, gibt es sehr viel Bezug natürlich auf diese Bildnerei in der Geistesgangen und auch auf dieses Buch. Und da ich ein großer Fan bin dieser Kunst, ist es eines meiner Lieblingsbücher einfach. Ich lese es immer wieder, genauso wie die 7 Tata-Manifeste von Tristan Tzara, das sage ich jetzt noch. Also es sind für mich so Grundbücher einfach, auch der Avantgarde und modernes 20. Jahrhundert.
Ja, Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe mitgebracht von Judith Herrmann, Daheim, aus dem S. Fischer Verlag 2021 und natürlich war es am Anfang auch so ein bisschen der Titel, der mich dazu verleitet hat, daheim mit ins fröhliche Wohnzimmer zu bringen, weil ein Wohnzimmer ist ja oft für viele Leute das Daheim. Aber ich finde auch immer diese Frage, was ist eigentlich daheim? Ist es ein konkreter Ort oder ist es irgendwie ein Gefühl? Judith Herrmann beantwortet diese Frage in ihrem Roman. Eigentlich ist es nämlich beides. Also da ist sowohl so ein konkreter Ort in diesem Roman. Es ist irgendwie ein sehr märchenhafter, finde auch nahezu utopistischer Ort, aber nicht in Form von so einem knalligen Xanadu, sondern es ist ein ganz karger Ort in einer Küstenlandschaft, wenig Personal, was auch eher kauzig, ich würde sagen, man kann das schon kauzig nennen. Und ich finde es insgesamt so ein recht entrücktes Szenario, in dem dieses Buch spielt. Und daheim ist dann auch ein Gefühl, die Ich-Erzählerin, die fängt ein neues Leben an in diesem Ort. Und es gibt immer so Rückblenden melancholischer Art in ihre Vergangenheit. Und gleichzeitig versucht sie, sich in diesem aktuellen Leben zurechtzufinden und sucht so ein bisschen nach dem Platz, nach ihrem Platz in der Welt. Sie stellt so eine Frage an einer Stelle des Buchs, die zieht sich auch durch das ganze Buch und diese Frage heißt, was brauchen wir eigentlich und worauf können wir verzichten? Und ich finde das einfach eine tolle Frage überhaupt für uns alle und die stellt sie auch auf verschiedenen Ebenen. Sie beantwortet sie im Grunde auch so ein bisschen, weil ja alles so sehr karg ist und auch in einem sehr nüchternen Erzählton beschrieben, aber doch sehr komplex. Also ich mag dieses Buch sehr und ich finde, Judith Herrmann ist hier wirklich auf der Höhe ihrer Erzählkunst, wenn man das mal so sagen darf. Dirk, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe einen sehr alten Schinken mitgebracht von Paul Theroux, Mosquito Coast oder auf Deutsch Mosquito Küste. Es ist im Prinzip eine Art von Aussteigergeschichte, die Geschichte eines etwas besonderen, ungewöhnlichen Erfinders, der aber glaubt, in dem Ort, wo er lebt, in den USA, irgendwie nicht vorankommen zu können oder sich bedrängt fühlt von der Bürokratie, von eigentlich auch dem kapitalistischen System, in dem er sich nicht zurechtfindet, und er sucht einen perfekten Ort, wo er eigentlich sein Leben leben kann, autonom, wie es halt irgendwie geht. Seine Idee ist, dass er aus Feuer Eis machen kann, also quasi ohne Strom Eis erzeugen kann. Und er denkt, das wird ideal funktionieren, wenn er das irgendwie in Honduras macht, irgendwo im Urwald. Weil dort können die Leute doch sicher Eis brauchen. Er schleppt seine ganze Familie an diesen Ort, ohne wirklich, also damals gab es ja kein Internet und sowas, man konnte sich nicht wirklich informieren, was da eigentlich los ist, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wie es da eigentlich aussieht. Die Idee, einfach nur möglichst weit weg von der Zivilisation zu kommen. Und natürlich ist es ein grandioses Projekt des Scheiterns, also es funktioniert alles nicht so wirklich, und vor allem auch die Familie wird natürlich auch dann von diesem manischen Typen da auch in sehr schwierige Situationen mit reingebracht. Also es ist eine Geschichte von einer Vision, auch einer Vision, irgendwie das Leben selbstbestimmt leben zu können. Das ist ja eine Vision, die wir eigentlich gut kennen, und aber auch eines tragischen Scheiterns. Und ich finde, das ist eine eigentlich heute noch ziemlich aktuelle Geschichte. Das Komische ist nur, als ich jetzt nochmal reingeguckt habe, habe ich plötzlich das Gefühl bekommen, huch, das ist ja fast so eine Art Reichsbürgergeschichte, ja, oder so eine Querdenkergeschichte, weil ja auch die oft so diese Vision haben, sich einen völlig autonomen Bereich suchen zu können und da agieren zu können, aber dann eben vielleicht auch so ein bisschen ohne Rücksicht auf alle anderen, ja. Also sich aus der Gesellschaft eben rauszunehmen. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was wir gerade im Moment sehen, dass gerade in diesem Querdenkerbereich gerade auch diese Auswandererideen, die sind einfach sehr, sehr präsent. Und die Leute wollen genau nach Mittelamerika, ich glaube, Paraguay ist so ein Hit im Moment, oder irgendwo die Pampa nach Kanada, also möglichst weit weg von allem. Das Buch war lange im Deutschen vergriffen. 2019 ist eine neue Ausgabe erschienen im Deutschen, übersetzt von Werner Waldhoff, und zwar im Atlantik Verlag bei Hoffmann und Campe. Das ist ein Unterverlag von Hoffmann und Campe.
Jetzt sind wir leider am Ende dieser wirklich interessanten und, wie soll ich sagen, umfänglichen Episode angelangt und haben dann doch nur einen Teil eures Wohnzimmers kennenlernen können. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr bei uns zu Gast wart. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es immer auf unserem Blog bei Podigy, auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt Wortsalon Schlitz. Und dort kann man immer sehen, was aktuell ist, und uns auch Kommentare hinterlassen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, Fritz und Ilse.
Danke auch von unserer Seite. Danke.
Dass ihr in unser Frisiersalon geschaut habt, und wir hoffen, dass eure Frisuren nicht zu sehr durcheinander gebracht hat.
Alles Liebe und danke für die Einladung.
Danke. Ja, vielen Dank an euch.
Liebe Grüße nach Frankfurt.